Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, beschwingt und gut gelaunt, selbst bei bitterster Winterkälte und in den allerfrühesten nachtschlafenden Morgenstunden. Ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste und aufs Wärmste hier in der guten Stube, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 12. Dezember 2022. Ein neuer Tag, eine neue Woche, eine neue Chance. Wir haben die Perspektive wieder vor uns. Alle Möglichkeiten, fast alle Möglichkeiten, stehen uns offen. Der Adventskalender, meine Damen und Herren, einige Türchen konnten übers Wochenende geöffnet werden, Nummer 11 und 12 gestern und heute die 11, das internationale Komitee vom Roten Kreuz, eine der hoch angesehensten und auch segensreichsten Institutionen der Schweiz. Mich beeindruckt das IKRK sehr stark und immer wieder, und es ist Ausfluss, und man könnte auch sagen, so etwas wie die Gralshüterin der schweizerischen Neutralität, die Rotkreuz-Organisation in Genf, jene Organisation, die eben zeigt, dass Neutralität Solidarität ist. Und gerade jetzt die Neutralität, also die Fähigkeit, das zu tun, was man in einem Krieg eben überhaupt nicht tun möchte, nämlich unparteiisch bleiben, das widerstrebt ja eigentlich unseren innersten Empfindungen. Wenn man angesichts des Unrechts, das es in einem Krieg immer gibt, sich empört, möchte man sich ja auf eine Seite schlagen. So ist es vielen ergangen und ergeht es nach wie vor vielen bei diesem fürchterlichen Ukraine-Krieg. Aber eben das IKRK, das Neutralitätsprinzip, das durch das IKRK verkörperte Neutralitätsprinzip, hält einen hier auf Distanz zu seinen Emotionen, zu diesen moralischen Empfindungen und auch zu diesen moralischen Rasereien, die einen davon tragen können. Je länger ich darüber nachdenke, umso imponierender dieses Rote Kreuz. Wir hatten vor einigen Monaten, vor nicht allzu langer Zeit, ja das große Interview mit Peter Maurer, dem damals abtretenden IKRK-Präsidenten zum Ukraine-Krieg, wo er viel Bedenkenswertes gesagt hat und auch sehr Provokatives, unter anderem, dass die Medienberichterstattung über diesen Krieg dem Geschehen auf den Schlachtfeldern überhaupt nicht gerecht werde. Dass also eine enorme Fallhöhe besteht zwischen der Berichterstattung in den Medien und dem, was tatsächlich das IKRK auf dem Boden in der Ukraine erlebe. Die wichtigste Aussage damals für mich, die wichtigste Aussage war, dass dieser Krieg geprägt ist vom Bemühen auf beiden Seiten, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, dass die Zahl der militärischen Toten viel, viel höher sei, auch im Verhältnis überproportional höher als die Zahl der zivilen Toten, und dass eben die Kriegsparteien tatsächlich alles versuchen, um die Zahl der zivilen Opfer möglichst tief zu halten, auch die russische Seite. Und das, meine Damen und Herren, das hören Sie, das lesen Sie nirgends, außer in der Weltwoche. Und wir haben uns das auch nicht einfach ausgedacht oder aus den Fingern gesogen, sondern wir stützen uns ab auf Autoritäten. Natürlich ist auch ein IKRK-Präsident nicht ein Orakel der Wahrheit, selbstverständlich nicht. Man muss auch diese Aussagen immer wieder kritisch auf die Waagschale werfen und legen. Aber hier, das sind doch sehr, sehr deutliche Aussagen, die er gemacht hat und die für mich eine enorme Glaubwürdigkeit besitzen und die eben auch dem widersprechen, was Sie lesen können. Seien Sie vorsichtig. Ich glaube fast nichts, was ich da aus der Ukraine höre, auch bei Gräueltaten. Von Anfang an habe ich gesagt, das ist dermaßen Propaganda gefärbt bei angeblichen und tatsächlichen Gräueltaten, ob es die gegeben hat, wer sie begangen hat. Und wir waren ja an einem Punkt, wo man nicht einmal mehr die Unschuldsvermutung äußern durfte. Stellen Sie sich das einmal vor, da entfernen wir uns vom Rechtsstaat. Also das IKRK, Gegenstand unseres Adventskalenders, Sie müssen unbedingt anhören, was Gottfried Locher dazu zu sagen hat, die theologische, die biblische Würdigung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und heute, ich habe das Türchen natürlich schon aufgemacht, als ich aufgestanden bin hier, Pippi Langstrumpf, ich habe es auch noch nicht jetzt erforscht, was Godi Locher sagt, was hat es mit Pippi Lotti Rist, Pippi Lotti, mit Pippi Langstrumpf, entschuldigen Sie, mit Pippi Langstrumpf und der Bibel auf sich, die Nachrichten, was sind die Schlagzeilen, was beschäftigt die Medien, abgesehen vom Favoritensterben an der WM in Katar, Brasilien ausgeschieden, Marokko auf magistrale Art und Weise als erstes afrikanisches Team im Halbfinale. Die haben ja die Spanier geschlagen. Darf man nicht vergessen, die Spanier, eine ehemalige Kolonialmacht in Marokko, kein geringerer als Generalissimo Franco. Das ist ja in den Nebelschwaden der Geschichte längst untergegangen. Generalissimo Franco war der Kriegsheld der Spanier als Conquistador, könnte man sagen, als kolonialistischer Wüterich ist er in Marokko in den Augen der Spanier, wenig in den Augen der Marokkaner, als Held hervorgegangen. Und er war damals übrigens einer der jüngsten Generale, ich glaube nach Napoleon der jüngste General in der europäischen Geschichte überhaupt. Dann ein faschistischer, könnte man sagen, oder ein katholisch-faschistisch geprägter Autokrat, ein Diktator in Spanien, der es allerdings geschafft hat, das muss man ihm auch wieder zugutehalten, der es allerdings auch geschafft hat, sein Land aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten, der Hitler, könnte man sagen, über den Tisch gezogen hat, durch Zögern und Hinausstüdeln sich eben nicht hat hineinziehen lassen von den Nationalsozialisten in den Zweiten Weltkrieg. Ungeachtet dessen natürlich, wie die meisten, wie die allermeisten, eigentlich alle Diktaturen, auch eine Schreckensherrschaft in Spanien Mitte der 70er Jahre dann durch den Tod, friedlich entschlafen auf dem Sterbebett Franco, ist dann diese Diktatur untergegangen und ein gewisser König Juan Carlos hat damals eine Sternstunde der Menschheit erlebt. Auch das mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. Also die Spanier sind draußen, die Marokkaner sind weiter. Auch die Engländer, tragisch, Harry Kane, ein sympathischer Torjäger. Er hat den Penalty irgendwo in den Himmel hochgehämmert. Die Franzosen jetzt vorne. Kroatien hat überrascht eben gegen Brasilien, Kroatien. Warum eigentlich nicht die Schweiz? Die Kroaten sind ja ein auch kleines Land mit einer tollen Equipe. Unsere Nationalmannschaft ja in den Wirren des Balkankriegs untergegangen, abgestürzt. Samstagsrundschau im Schweizer Radio, das ist vielleicht bemerkenswert, haben Sie es mitbekommen. FDP-Chef Thierry Burkhardt mit unfassbaren Unwahrheiten. Ich habe mich gefragt, was erzählt jetzt hier Thierry Burkhardt? Er hält Rückblick auf die Bundesratswahl und das darf man ihm nicht verargen. Der FDP-Chef ist natürlich geneigt, hier diese Bundesratswahl als genialen Erfolg seiner FDP darzustellen und auch von sich selbst. Das ist immer etwas das Peinliche an den Politikern. Ich muss auch aufpassen, wenn man da die eigenen Parteien lobt. Das scherbelt immer ein bisschen. Rauchen ist gesund. Ein neues wissenschaftliches Gutachten, gezeichnet von Dr. Marlboro. Das Dr. Marlboro-Syndrom auch bei den Politikern und vor allem bei den Parteichefs oft zu beobachten. Also er lügt da ziemlich faustig die Realitäten zusammen. Er sagt großartig, dass die Finanzen in bürgerlicher Hand sind. Das Finanzdepartement, das hat jetzt Bundesrätin Karin Keller-Sutter, FDP, die allerdings abgeschlichen ist, davongerannt ist, könnte man sagen, vor den großen Herausforderungen im Asyldepartement, wo eben auch ganz große Schwierigkeiten anstehen, ein anspruchsvoller Führungsjob, schwieriger noch als das Finanzdepartement. Vor allem ist das Asyldepartement, das Justizdepartement eines indem man sich auch in Widerspruch zu den Medien begeben kann, wo man unpopuläre, für die Linken unpopuläre Entscheidungen treffen muss, nämlich die Einhaltung der Rechtsordnung, auch und gerade im Asylwesen. Nicht nur Zero Tolerance bei den Verkehrsbußen und wenn Sie irgendwo zu lange geparkt haben, da kennt der Staat ja gar keine Gnade. Aber wenn es darum geht, das Asylrecht zu missbrauchen, auch in der Schweiz, da sind alle Tore offen, da kennt die Großzügigkeit unseres Staates fast keine Grenzen mehr, und Politiker, die sehr auf ihr Image bedacht sind, und da ist natürlich Frau Keller-Sutter ganz vorne dabei, neben vielen anderen, das verbindet sie natürlich mit dem typischen Politiker, die denken vor allem an ihr Ansehen, an ihr Persönliches und weniger an die unmittelbare Aufgabe. Das ist undankbar, und vor allem jetzt, da wirklich da alle Dämme zu brechen scheinen, hat sie sich diskret hier vom Acker geschlichen und übernimmt nun Ueli Maurers Finanzen. Das wird von Thierry Burkhardt, dem FDP-Chef, als ganz großer Erfolg gefeiert. Es habe auch, und da wird es nun also wirklich sehr holprig, sehr unwahr, es habe keinerlei Absprachen mit der SVP gegeben, um Himmels Willen, wir sprechen uns doch nicht mit dieser SVP, mit diesem Dächlichappenfreisinn ab, wir Freisinnige haben das nicht nötig. Alain Berset und Viola Amherd hätten jederzeit das UWEG haben können, das Umweltverkehrs- und Energiedepartement, wird hier behauptet, was nicht stimmt. Also es gab hier Absprachen, natürlich gab es Absprachen. Das ist ein Erfolg, ein gemeinschaftlicher Erfolg von FDP und SVP, aber die FDP hat irgendwie den Narzissmus des kleinen Unterschieds, dieses Problem. Man möchte diese SVP immer wieder herabsetzen und auf keinen Fall sich da irgendeine Form von kooperativer Blöße, warum ist eigentlich eine Blöße, geben, entspricht nicht den Tatsachen. Das ist ein gemeinsamer Erfolg, und das UWEG, meine Damen und Herren, das Umweltverkehrs- und Energiedepartement, könnte man argumentieren, ist in der Schweiz wichtiger als das Finanzdepartement, weil es im Finanzdepartement auch von der ganzen Beamten-, Staatsangestellten-Zusammensetzung her mehr Bürgerliche gibt, auch mehr in Zahlen geschulte Beamte, die also die Wirklichkeit in Form der Mathematik akzeptieren, in Form der Rechnungen, in Form der Ökonomie, während das UWEG jetzt über Jahrzehnte in der Hand von linken und auch von linksmittigen Politikern, Bundesräten war, mit der entsprechenden Personalpolitik. Da haben sie natürlich den ganzen Greta Thunberg-Flügel, haben sie in diesem UWEG, die SRG-Fraktion, die Abteilung für Volkserziehung und Volkspädagogik, für Volksumerziehung. Und da liegt jetzt aus bürgerlicher Sicht, könnte man sagen, einiges mehr im Argen als im Finanzdepartement. Also dieses UWEG, das jetzt unter der Kontrolle ist von Bundesrat Albert Rösti. Man muss sich an diese neue Formulierung noch gewöhnen. Von Bundesrat Albert Rösti, das ist sicherlich auch eine harte Nuss da für die Liberalen und für die Konservativen. Die SVP wird jetzt kritisiert, auch das in den Medien, weil sie klare Forderungen an ihren Bundesrat stellt. Da wird schon Stimmung gemacht, auch der Versuch hier der Vereinnahmung des linken Mainstreams von Rösti. Mal sehen, wie das herauskommt. Das UWEG auf jeden Fall kontaminiert seit Jahrzehnten durch SP und Mitte, ja, Burkhardt, der das alles nicht zur Kenntnis nehmen will. Dann die Neue Zürcher Zeitung, auch interessant, das offizielle oder inoffizielle Parteiorgan der Freisinnigen, der FDP, auch immer wieder dabei, wenn es darum geht, dem Konkurrenten, der ja eigentlich auch Partner ist, der SVP, eins reinzubrennen, eins auszuwischen, etwas naserümpfend, die eigene elitäre, eingebildete Überlegenheit hier zelebrierend. Die NZZ am Sonntag, glaube ich, hat geschrieben, dass Ueli Maurer, der nun zurücktretende Bundesrat, abgetretene, zurück nach 14 Jahren in den Ruhestand gegangene Bundesrat, dass der jetzt Wahlkampf betreiben müsse für die SVP. Ganz wichtig. Und damit ist natürlich die Botschaft auch verbunden, dass die SVP keine relevanten Köpfe habe für diesen Wahlkampf. Also dieses Lob von Uli Maurer ist auch so ein kleiner Seitenhieb natürlich gegen die SVP. Also Sie sehen, die Medien haben sich noch nicht ganz erholt hier von diesem planerischen Erfolg der Volkspartei in den Bundesratswahlen. Denn das, ich glaube, das kann man rückblickend jetzt auch sagen. Aber ich weiß, das Dr. Marlboro-Syndrom, wenn ich hier als SVP-Mitglied das lobe, klingt das natürlich etwas schief in der Landschaft. Scherpelt das ein bisschen, aber es entspricht, so bilde ich mir ein, meiner aufrichtigen Überzeugung. Nein, dass die SVP hier wirklich planerisch gut gearbeitet hat. Man war exzellent vorbereitet auf diesen Rücktritt von Uli Maurer. Man hat auch, nur ein Detail, die Briefe, wo es darum ging, dass sich Bewerber, Nachfolger melden konnten. Diese Briefe gingen sofort raus. Man hat eine Findungskommission gemacht. Ganz im Unterschied zur SP, die überrumpelt wurde vom Rücktritt ihrer Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die dann mit persönlichen Gründen argumentiert hat, die ja vielleicht auch etwas, ja, man will sich da nicht weiter äußern, weil das sind sehr private Vorgänge, aber auf jeden Fall wirkte dieser Rücktritt nicht gut orchestriert und auch organisiert und begleitet von der Parteispitze bis hin dann auch zur wilden Kandidatur von Daniel Josic, der übrigens noch einen Kapitalfehler gemacht hat. Er hätte sich natürlich nach dem ersten Wahlgang zurückziehen müssen, nach den 58 Stimmen. Da hätte er ans Rednerpult treten müssen, um zu sagen, ich stehe nicht zur Verfügung, ich habe ja meine Kandidatur zurückgezogen, ich lasse den beiden Frauen den Vortritt. Das wäre eine heldenhafte Tat gewesen aus der Sicht seiner SP und hätte ihn vor allem dann zum logischen Kandidaten des nächsten Bundesratsdurchgangs nach dem Rücktritt, nachdem sich abzeichnet den Rücktritt von Alain Berset gemacht. Die SP-Spitze, die sich jetzt bemüht, Berset zu stärken und zu besingen und ihn als starke Figur darzustellen. Dabei ist er eine Lame Duck, selbstverständlich. Und Josic hätte sich hier in Pole Position bringen können, aber er saß schweigend wie ein dummer Buddha im Nationalratssaal und hat den Triumph vielleicht still für sich genossen, dieser 58 Stimmen. Vielleicht glaubte er noch tatsächlich gewählt zu werden, aber indem er eben nicht hingestanden ist und gesagt hat, ich stehe nicht zur Verfügung für diesen Bundesrat, bitte wählt mich nicht, gebt eure Stimmen einer Frau auf dem SP-Ticket. Das hätte er sagen müssen, aber vielleicht auch schon verführt vom Kelch der Macht, der da ihm von den Speckstücklein da eines Bundesratsböstchens, was ihm da schon etwas durch den Mund gezogen wurde, hat er das nicht gemacht. Übrigens, die SVP hat einige Köpfe für den nächsten Wahlkampf. Man wird sehen, wo sie allerdings Probleme hat. Die SVP ist bei der Suche nach Stimmen, das lesen wir jetzt, für die Unterschriften für das Referendum gegen das Stromfressergesetz, gegen diese etwas abgemilderte Form des CO2-Gesetzes, das an der Urne abgeschmettert wurde. Die SVP da mit Schwierigkeiten, die Unterschriften zusammenzubringen. Kein Wunder, wenn der eigene Bundesrat Albert Rösti im Vorfeld der Wahl gesagt hat, dieses Stromgesetz, dieses Stromfressergesetz, das seine eigene Partei bekämpft, sei ein gangbarer Weg. Schon angegrünt hier Albert Rösti, auch mit Blick natürlich auf den Einzug in den Bundesrat. Sie sehen, ein Amt kann den Menschen schneller verändern, als es einem Menschen lieb und bewusst sein kann. Die SVP jetzt mit etwaiger Mühe, man gibt aber alles und man setzt alles daran, um hier dieses Stromfressergesetz zu bekämpfen. Und natürlich muss man das bekämpfen, weil damit ein planwirtschaftlicher Eingriff in die Energieversorgung ein weiterer verbunden ist. Man möchte entsprechende Energieträger einfach verbieten. Es verteuert sich, wir werden auf dieses Thema zurückkommen, aber diese Unterschriften, die müssen gegeben werden. Der Ringier Verlag versucht, den neuen Bundesrat Rösti ebenfalls schon zu instrumentalisieren. Man stellt ihn gegenüber, selbstverständlich, dem Bösewicht, dem angeblichen aus Herliberg, Christoph Blocher. Blocher habe den Hass in die Schweizer Politik getragen, schreibt hier donnernd der Chefkolumnist Frank A. Meyer, Frank der unvermeidliche Meyer, der jetzt hier noch einmal seinen ganzen Hass auf Christoph Blocher ausbreiten kann, der auch Frankie Meyer, den ich ja bewundere als genialen Wortschmied, als Wortmaschine, auch als eine Art Propagandaminister mit immer auch wieder überraschenden Positionsbezügen, aber bei Christoph Blocher hat er sich einfach mal entschieden, ihn zum Bösewicht zu erklären und auch an einem Blocher-Verblödungssyndrom leidend Dinge geschrieben hat, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fassen kann. Er hat ja Blocher auch als Führer bezeichnet und in die Nähe der Nazis gestellt und gar nicht gemerkt, was er da für eine Verharmlosung betreibt und so weiter. Sie kennen diese Argumente, jetzt allerdings erneut Frankie Meyer in seinem Element, die Stimme des Ringier-Verlags, aber lässt eben tief blicken hier, der Versuch jetzt die Umarmung Ringier, den Rösti für sich zu kapern. Man muss einfach einen ganz entscheidenden Punkt sehen. Warum sind die Journalisten, warum sind die Frankie Meyers dieser Welt so kritisch gegenüber Blocher? Warum beißen sie sich an ihm die Zähne aus? Beißen sie sich an ihm fest, verbohren sie sich in diesem Blocher geradezu. Ganz einfach, weil Christoph Blocher einfach mit einer, könnte man sagen, protestantisch-zwinglianischen Unerbittlichkeit eine andere Politik gefordert hat, als die, die diese Journalisten gewollt haben. Und weil sie das nicht zugeben konnten, weil sie sich auf diese inhaltliche Diskussion nicht einlassen wollten, haben sie die Person aufs Übelste verleumdet. Wer über die Person redet, wer über den Stil redet, will nicht über den Inhalt reden. Und je weniger Argumente einer hat, desto verbissener und verbohrter und am Schluss leider auch verblödeter, schreibt er oder sie über dieses Objekt, das der Betrachtung über Andersdenkende, über Leute, die eben nicht das machen, was man selber möchte. Auch noch ein Thema, das aufgekommen ist, das man erwähnen sollte, übers Wochenende, dass jetzt sich die Medien allmählich bewusst werden nach der Bundesratswahl, dass es einen Stadt-Land-Graben in der Schweiz gibt. Das ist ja jetzt in aller Munde. Stadt-Land-Graben, wir haben die ländlichen Bundesräte, wo sind eigentlich die Städte geblieben? Und der Stadt-Land-Graben habe den Rösti-Graben zwischen der Romandie, also nicht den Albert-Rösti-Graben, aber den Rösti-Graben zwischen der Romandie und der Deutschschweiz abgelöst. Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, als eine gewisse SVP vor ein paar Monaten den Stadt-Land-Graben, zwar vor einem, vor über einem Jahr schon, den Stadt-Land-Graben zu einer der ganz großen Konfliktlinien, zu der Konfliktlinie erklärt habe, haben die gleichen Medien gelacht und voller Unverständnis den Kopf geschüttelt. Interessant, auch hier eine Neubeurteilung in den Medien gelesen. Jetzt endlich sind auch die Journalisten bereit anzuerkennen, die Schweiz wächst in die Breite. Auch aufgefallen, die NZZ am Samstag. Die Schweiz wächst in die Breite. Wir haben zwar Migration, Massenmigration gehabt, ein quantitatives Wachstum, aber eben kein qualitatives Wachstum. Die Produktivität pro Kopf nimmt ab. Wir werden in der Schweiz ärmer pro Kopf, trotz der Zuwanderung. Das sind neue Töne in der NZZ. Bis jetzt hat sie absolut als dogmatische Gralshüterin der Personenfreizügigkeit diese Massenzuwanderung als Wohlstandsbooster verteidigt. Wir haben hier immer argumentiert, bei der Weltwoche, auch auf Weltwoche Daily, dass diese Massenzuwanderung eben ein Wachstum in die Breite bringt, ein quantitatives Wachstum reinbringt, Masse statt Klasse. Und das wurde nicht zur Kenntnis genommen, wurde weggebellt. Und jetzt plötzlich merken auch die Mainstream-Medien, dass da eben etwas nicht stimmt. Hoch erhobenen Kamelshauptes kommen die Gralshüter der Personenfreizügigkeit und müssen einräumen, dass das stimmt, was sie bis jetzt immer nur bestritten haben. Ebenfalls eine der großen Linien der Berichterstattung, ich bringe hier ja immer auch etwas so die Generaltrends der medialen Betrachtung, etwas, was Sie im Auge behalten müssen, aus meiner Sicht der Neue Zürcher Zeitung immer wieder mit ihrem Strategiejournalisten Georg Hässler, der ganz klar hier eine Umdeutung der Neutralität liefern möchte. Für mich die NZZ hier in einer fast schon tragischen Rolle, dass man da die eigene Geschichte zusammenklittert und neu zusammenrücken und zurechtbiegen muss. Die NZZ so etwas wie das Zentralorgan der Neutralitätsumdeuter. Die Schweiz solle da enger mit der NATO kooperieren, enger mit der EU kooperieren. Die Schweiz solle Munition liefern in die Ukraine. Das ist ja sogar der Aufruf zum Rechtsbruch. Man hat da auch den NATO-Generalsekretär Stoltenberg in einem geradezu fußfälligen, kniefälligen Interview eine Plattform gegeben, was eben, wo dann eben Stoltenberg aussprechen durfte, was die NZZ die Mindesten möchte. Auch ihr Chefredaktor Guyer hat sich entsprechend geäußert. Erik Guyer, den ich schon lange kenne, wir haben ungefähr gleichzeitig bei der NZZ angefangen. Ich schätze ihn auch, wir sind eigentlich immer sehr gut ausgekommen. Hier haben wir eine inhaltliche Differenz. Die NZZ hier meines Erachtens auf einem Irrweg, auf einem Holzweg, und das sehen Sie daran eben, dass Sie die eigene Geschichte klittern müssen, dass man nicht zur Kenntnis nehmen will, dass die NZZ früher, vor allem auch im Kalten Krieg und auch während des Zweiten Weltkriegs, pickelhart die Neutralität verteidigt hat. Zwei Beispiele. Ich habe vor einiger Zeit einen Leitartikel schreiben dürfen, einen Kommentar, so muss ich sagen, für die NZZ. Danke vielmals, über die Neutralität. Und dort habe ich den Chefredaktor, den früheren legendären Willy Bretscher erwähnt, 1933 bis 1968, und seine berühmten Leitartikel zur Neutralität im Zweiten Weltkrieg. Bretscher war eben das Paradebeispiel eines Chefredaktors und FDP-Politikers, der einerseits mitleidlos, also 150% gegen die Nazis eingestellt war und ebenso unverrückbar für die bedingungslose schweizerische Neutralität, immerwährend bewaffnet und umfassend, keine Kriegsmaßnahmen, keine Wirtschaftssanktionen, kein Wirtschaftskrieg. Das hat er verteidigt, und an Bretscher lässt sich eben sehen, dass die unbedingte Neutralität, diese Position, absolut vereinbar ist, ja genau das Gleiche sein kann wie die bedingungslose, der bedingungslose Widerstand gegen einen autokratischen oder autoritären Angriffskrieger. Und das ist ja das Beispiel Bretscher. Und in der NZZ versuchen sie jetzt nur den Anti-Nazi-Kämpfer, den Freiheitskämpfer Bretscher darzustellen, und das ganze Neutralitätsthema versuchen sie wegzuwischen, wegzutipexen. Warum? Weil es eben dem heutigen NZZ-Narrativ, oder man könnte auch sagen dem NZZ-Ammenmärchen, widerspricht, wonach eben Neutralität hinauslaufe zwangsläufig auf eine Stellungnahme, auf eine Parteinahme für eine Kriegspartei. Und das ist dummes Zeug. Und anhand der NZZ, anhand von Bretscher, könnte man eben darlegen, dass beides zusammenpasst. Anti-Nazi und Pro-Neutralität, das ist zusammengegangen und widerspricht eben der Argumentation. Aber es ist kein Stärkezeichen, wenn Sie die eigene Geschichte verfälschen müssen. Und Erik Guyer hat eben kürzlich groß über den Willy Bretscher geschrieben, aber er hat das komplett weggelassen, was Bretscher über die Neutralität gesagt hat. Und wenn Sie natürlich die eigene History so zurechtschminken müssen, dann stimmt etwas nicht. Etwas hat mich auch beeindruckt. Eine albanische Frauenrechtlerin hat Interviews gegeben am Wochenende, und sie ist massiv unter Druck gekommen, weil sie kritisiert hat, was Granit Xhaka gemacht hat im Match gegen Serbien, da mit diesen obszönen Gesten, wo er sich da zwischen die Beine gefasst hat, und sie hat das kritisiert, das Ausfluss dieser albanischen Macho-Kultur, und weil sie das kritisiert hat, hat sie Todesdrohung bekommen, ist sie massiv angegriffen worden im Kosovo, sie lebt im Kosovo, und das zeigt auch, was für eine Wirkung solche Gesten eines Schweizer Nationalmannschaftskapitäns mit kosovarischen Wurzeln, was das für Wirkungen haben kann. Und ich bleibe dabei, damit hat sich Xhaka, der ein glänzender Fußballer ist, leider disqualifiziert für ein Captainamt in der Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn als Trainer überhaupt noch aufstellen würde, denn damit hat er einfach gezeigt, dass er sich nicht, er weiß einfach nicht, was es heißt, wenn man ein Schweizer Kreuz auf dem Leibchen hat. Der ist da offensichtlich immer noch im Krieg mit der serbischen Gegenmacht. Ich kann das alles verstehen, ich kann das nachvollziehen, aber eben die Schweiz ist ein neutrales Land und die Fußballnationalmannschaft ist eine Repräsentantin der Schweiz. Lobbyismus im EU-Parlament, riesiger Skandal im EU-Parlament. Die Vizepräsidentin dieses Parlaments ist in Untersuchungshaft, dass ein Säcke voller Geld gefunden worden, schreibt die Repubblica in Italien. Fünf Personen verhaftet, Hausdurchsuchungen, auch der Lebensgefährte der Vizepräsidentin, ebenfalls EU-Parlamentarier, ein Gewerkschafter. Also der Hochadel der Linken, sie kommen auch aus linken Parteien, sind da zutiefst verstrickt in einen Korruptionsskandal. Katar habe ihnen sehr viel Geld bezahlt, damit sie positiv über die Fußball-WM reden. Und ich finde das schon bemerkenswert, dass hier ausgerechnet diese linken Prediger und Moralapostel, die sich ja aufspielen als weltweite Wanderpropagandisten der Antikorruption und da überall auf der ganzen Welt da ihr Hochamt vertreten und den Leuten eben herunterkanzeln, was da an moralischen, strahlenden Vorbildwirkungen der EU sie sich zu eigen machen sollten. Und das sind eigentlich ja jetzt selber hochkorrupte Leute. Zeigt eben auch, dass diese EU aufgrund ihrer zutiefst konstruktionsbedingt undemokratischen Struktur hochkorruptionsanfällig ist. Das heißt natürlich für die Schweiz und auch für all jene, die hier immer noch die EU besingen und die EU durch die Schweiz durch die Hintertür in diese EU hineinschmuggeln wollen mit Rahmenverträgen, mit institutionellen Verflechtungen, dass die doch endlich auch einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass man die Schweiz nicht andocken sollte, institutionell anschrauben, anketten sollte an ein offensichtlich unbestreitbar korruptes Gebilde. Auch in der Schweiz kann es Korruption geben, selbstverständlich. Und Sümpfe gibt es überall, aber eben in der Direktdemokratie und auch in einem Nationalstaat, in einem nationalstaatlich durch Landesgrenzen begrenzten Rechtsstaat, ist es eben schwieriger, korrupt zu sein, als in anderen hoch intransparent organisierten Gebilden wie der Europäischen Union. Und ich habe es hier oft gesagt, die Tatsache, dass wir in Brüssel so viele Glasgebäude haben, Transparenz, geradezu augenfällig, das sollte einen misstrauisch machen, denn wenn einer seine Transparenz derart augenfällig inszenieren muss, ja, dann ist er vielleicht eben gar nicht so transparent. In Deutschland die Verschwörungspanik, vor allem in den Medien, gegenüber den Reichsbürgern und diesem angeblichen Staatsstreich, der da geplant worden sei. Ich halte das für ein Einschüchterungsmanöver der Staatsmacht gegenüber den Konservativen, vor allem gegenüber der AfD, mit Blick auf möglicherweise Bürgerproteste, auch im Gefolge einer verfehlten, den wohlstandsvernichtenden Politik in Deutschland, hier auch die Medien in einer ganz fragwürdigen Rolle. Die Staatsmacht macht hier mehr Angst als das, was die sogenannten Reichsbürger da an angeblichen Aufständen geplant haben sollen. Ich werde darauf in der internationalen Ausgabe zurückkommen bzw. näher eintreten. Eine Infektionswelle rollt durch China. Das Ende der Zero-Covid-Politik war nicht vorbereitet. Dies ist die Titelstory der heutigen NZZ. Das habe ich Ihnen schon vorausgesagt. Xi Jinping konnte das und kann das nicht mehr durchhalten. Aber das Dilemma, viele der älteren Chinesen nicht geimpft, nicht geschützt, haben keine Abwehrmaßnahmen der eigenen, sind einfach dem Virus auch durch Lockdown-Politik geschwächter ausgesetzt. Jetzt natürlich die Möglichkeit von erheblichen Mutationen und auch von sehr, sehr zahlreichen Toten. Und das ist natürlich ein ganz heikler Kantengang. Aber eben auf der anderen Seite, sie können ja nicht ein ganzes Land dauerhaft einsperren. Das funktioniert nicht. Die Medien, hier interessant, auch heute die NZZ, versucht aufzuspringen auf diesen Staatsleugnerzug, da dieses Reichsbürger-Staatsstreich-Ding in Deutschland, das ja sehr obskur, das Züge auch einer Inszenierung trägt. Und sowohl der Blick hier mit dem Faschistenjäger Fabian Eberhardt, Fabian, der ja überall, wo sich irgendetwas tut, sofort eine rechtsextreme Verschwörung erblickt und eine Verschwörungstheorie. Aber die eigenen hat er, glaube ich, noch nicht ganz durchschaut oder gar nicht, oder sagen wir mal, der Gefahr ausgesetzt, selber das zu werden, was er überall sieht. Auf jeden Fall die NZZ hier auch mit solchen Analysen und Vermutungen, aber ich kann Ihnen sagen, die Gefahr eines Staatsstreichs in der Schweiz, die scheint mir nun nicht so wahnsinnig akut zu sein. Würde nicht an dieser Front, würde ich jetzt keine Panikempfindungen entwickeln. Darf man diese WM gut finden? Ja, und wie? Ja, nun endlich, auch die Medien haben es gemerkt. Am Anfang haben sie ja vorher geschrieben, die Fußball-WM in Katar, ein Debakel, jetzt darf man sich freuen. Ich meine, was sind das für Fragestellungen? Das sind Fragestellungen der engen Unterhose. Zu reden gibt auch diese Netflix-Serie mit Harry und Meghan, die da in dosierter und vielleicht bald nicht mehr so dosierter Form Gift spritzen gegen das Königshaus und sich da gemeinsam wehleidig als Opfer inszenieren, auch von Rassismus. Prinz Harry, er tut mir immer etwas leid, vielleicht zu Unrecht, ich habe so das Gefühl, weiß nicht, ob er wirklich, manchmal, ob er der Schlauste ist, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch der Meghan so verfallen, dass er da einfach mit sich machen lässt, was sie will, die mittelmäßige Schauspielerin, die offensichtlich Probleme hatte, sich da in diesem englischen Hof einzufinden, sich auch zu wenig vorbereitet hat. Sie sagt da in einer dieser Folgen, sie habe einfach Mühe gehabt, einen Hofknicks zu machen. Sie sei eher ein spontaner Mensch. Also auch nicht jetzt ein Ausbund an die Intelligenz. Ich meine, wenn Sie einen Angehörigen des britischen Königshauses heiraten, dann haben Sie ja eine Struktur geheiratet, dann haben Sie ein Pflichtprogramm geheiratet, dann haben Sie einen Teil Ihres Privatlebens abgegeben. Und wenn man natürlich mit der Einstellung da hineingeht, jetzt etwas böse formuliert, dass ich diese Einheirat in das Königshaus sozusagen als Beschleuniger meiner etwas eingeschlafenen Leinwand- und Bildschirmkarriere betrachte, ja, dann kommen Sie natürlich an ein Problem, weil Showgeschäft, die Monarchie ist auch ein bisschen Showgeschäft, aber nach sehr strengen Regeln und nach anderen Regeln, wie sie eben bei B-Serien auf amerikanischen Fernsehstationen gelten. Und diesen Übergang scheint da die gute Meghan nicht ganz realisiert zu haben. Und jetzt muss natürlich das ganze britische Königshaus hier irgendwo als, was sind da die gängigen Vorwürfe, als rassistisch dargestellt werden. Ich glaube, jedes Mal, wenn dieses Wort fällt hier, muss man schon einmal präventiv sehr, sehr misstrauisch werden. Meine Damen und Herren, danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit heute Morgen. Das sind die Nachrichten auf dem, auch die großen Tendenzen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. In Bern steht die letzte Sessionswoche bevor und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, auch beim Öffnen der Adventstürchen. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Start in diese vorweihnachtliche, immer, Weihnachten rückt näher, Woche. Machen Sie es gut, bis morgen.